So, dann herzlich willkommen zum letzten Vortrag in dieser ersten Session hier auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Ich begrüße Ralf Lang und er wird den zweiten Vortrag zum Git halten. GitHub, GitLab, was ist da der Unterschied? Bitte schön.
Okay. Erstmal toll, dass ich es geschafft habe, so viele von Ihrem 12-Uhr-Termin mit der Suppe wegzuhalten. Kurz, wer war vorhin in diesem überfüllten Git-Vortrag drin? Das sind sehr viele, aber nicht alle. Wer wäre gern drin gewesen? Okay, das Problem hatte ich auch. Ich hätte dem Kollegen gerne ein bisschen zugehört. Ging leider nicht, war schon voll. Ich werde nicht alles nochmal so erzählen. Also ich gehe einfach davon aus, dass ihr grundsätzlich wisst, was Git ist. Und ich möchte eine Möglichkeit vorstellen, mit Git zu arbeiten, mit einem zentralisierten Tool. Wer von euch hat einen GitHub-Account? Viele, okay. Wer weiß überhaupt nicht, was GitHub ist? Keiner. Sehr schön. Also, ihr kennt GitHub. Schauen wir mal, wie ich euch mit dem Vortrag bedienen kann. GitLab ist eine Open-Source-Software zum kollaborativen Arbeiten, zum gemeinsamen Coden. Der Ansatz ist ähnlich wie bei GitHub mit einem wichtigen Unterschied. Ihr könnt es mit nach Hause tragen, ihr könnt es auf eurer eigenen Plattform installieren, ohne dafür viele tausend Dollar zu bezahlen. Grundsätzlich, warum machen wir Versionsverwaltung? Den ersten Schritt ignorieren wir. Versionsverwaltung verwenden wir hauptsächlich natürlich, um in der Entwicklung keine Zeit zu verlieren mit, wo habe ich die Kopie von gestern, wo habe ich die Kopie vor der kritischen Änderung X, wie komme ich da wieder zurück, ich habe was falsch gebaut, wie kann ich Versionen des Kollegen einintegrieren. Dazu haben wir Versionsverwaltung, dafür verwenden wir Git, vielleicht auch früher mal SVN oder so, aber mittlerweile nimmt so ziemlich jeder Git. Und wir wollen schauen, wie wir in diesen Workflow integrieren können, dass wir Review-Prozesse erzwingen können, dass eben nicht jeder einfach Code in mein System einbringt und wie wir quasi uns zwei Hüte sehr aufsetzen können. Einmal den Hut des Entwicklers und einmal den Hut desjenigen, der am Tor steht und sagt, das kommt rein oder das kommt nicht rein. Und Zeit am Coden gewinnen und keine komplexen Management-Manuals studieren, wie wir das vielleicht vor ein paar Jahren gemacht hätten, wo wir dann lange Regelwerke hatten, was kommt und was kommt nicht. So, was ist also ein Version-Control-System? Warum wollen wir es haben? Wir wollen, irgendwie passen die Überschriften gerade nicht, da muss was verrutscht sein. Macht nichts. Konzentrieren wir uns auf den Text. Genau. Warum wollen wir selbst so ein Version-Control-System hosten? Warum wollen wir nicht einfach GitHub nehmen? Es kommt natürlich auf die Art der Projekte an, die wir haben. Es gibt natürlich von GitHub auch einen Hosting-Plan, mit dem man private Repositories auf deren Infrastruktur hosten kann, aber oft kommt das nicht in Frage. Angenommen, wir wollen unsere Versionsverwaltung einsetzen in Szenarien, in denen wir nicht so ohne weiteres raus ans Internet kommen während der Arbeit. Oder wir haben hochsensiblen Code, der aus rechtlichen Gründen das Rechenzentrum nicht verlassen darf. In solchen Fällen ist man eher geneigt, sich selbst was zu installieren oder vielleicht, weil man gehosteten Diensten generell misstraut. Ist ja auch ein valider Grund. Wir wollen also keine dritten Parteien involviert haben und wir wollen das Ganze auf dedizierten Ressourcen laufen lassen. Wir wollen bestimmen, wann das Maintenance-Window ist. Wir wollen bestimmen, wie viel Power für meine Prozesse zur Verfügung steht oder auch nicht. Und wir wollen vielleicht Inhouse-Tools oder andere kritische Dienste integrieren. Die Daten bleiben im Haus. Vielleicht mal einen kurzen Rundgang durch das GitLab. GitLab gibt es grundsätzlich in zwei Editionen. Das eine ist die Community-Edition, das ist die, mit der wir hier arbeiten wollen. Die enthält sozusagen den kompletten Core und die meisten Features, die man so typischerweise will. Diese Community-Edition ist vollkommen ausreichend für das, was man typischerweise macht oder was man auf GitHub gemacht hätte. Und es gibt natürlich eine Enterprise-Edition mit erweiterten Möglichkeiten der LDAP-Integration, erweiterten Schnittstellen zu anderen Tools und bezahlten Support. Ich persönlich habe die Enterprise-Version bisher nicht eingesetzt. So sieht das typischerweise aus. Man loggt sich in das GitHub ein als User, hat dann so ein Dashboard mit den letzten Events zu den Projekten, die den eingeloggten User tangieren. Man sieht, man hat Push-Events, Möglichkeiten zu filtern, auch vielleicht nur Kommentare zum Code oder teamweise zu filtern. Gut. GitLab basiert also auf Git. Hinten dran läuft ein ganz normales Betriebssystem, ganz normales Linux, auf dem Git läuft und diese spezielle GitLab Shell. Und obendrauf laufen Ruby-Prozesse, die dann das Webinterface zur Verfügung stellen. Warum ist es vielleicht für mich auch für mein ganz kleines Projekt interessant? Angenommen, ich möchte eigentlich nur Git hosten. Und ich müsste mir jetzt halt schauen, ich baue einen Apache-Server auf und ich mache dieses und ich mache jenes und da muss ich mir noch eine Zugriffskontrolle überlegen. Und dann habe ich sehr viel Zeit reingesteckt, eigentlich für eine simple Sache und habe nicht programmiert in der Zeit. Gut, welche Features bietet GitLab nun an? GitLab hat einen einfachen integrierten Bug-Tracker. Es gibt eine Möglichkeit, Repositories zu verwalten und auch zu sagen, welcher User hat welche Rechte auf welchem Repository, ähnlich wie das auch in anderen Aufsätzen für Git realisiert ist. Ich habe die Möglichkeit, ein einfaches integriertes Wiki zu nutzen. Ich habe die Möglichkeit, über Hooks externe Prozesse immer dann anzusteuern, wenn ein Commit losgeht, also wenn etwas eingecheckt wird in den Server. Und ich kann das Ganze natürlich auch hochverfügbar machen. Gut. Kurze Übersicht über weitere Features. Es ist auch möglich, Git zum Beispiel mit Jira zu, GitLab mit Jira zu integrieren, anstelle des internen Issue-Trackers. Wer hat schon mal Jira benutzt? Ja. Vorteil von Jira, man kann sehr viel damit machen. Nachteil von Jira, man kann sehr viel damit machen. Es ist wirklich dann auch eine Frage, was im Unternehmen schon vorhanden ist oder im Projekt. Wenn schon irgendwo ein Jira läuft, dann will man möglichst keine weitere Stelle, an der irgendwelche Tickets auftauchen. Wenn man eigentlich den minimalistischen Ansatz wählt, dann geht man eher auf das integrierte Modul zurück. Dasselbe gilt für das GitLab-interne Wiki. Das unterstützt so ein bisschen Markup und es ist ganz nett, aber es ist natürlich kein Wikimedia und das will es auch nicht sein. Gut. Genauso gibt es eine Schnittstelle zu Jenkins. Jenkins ist so ein Build-Automation-Tool, was hauptsächlich für Tests verwendet wird. GitLab bietet allerdings auch einen eigenen Continuous Integration Server. Continuous Integration kennt ihr sicher. Immer wenn ein Commit eingecheckt wird, wird ein kompletter Build durchgeführt von einem Bot. Es laufen Tests, es laufen alle möglichen Checks, beispielsweise ein Dead Code Detector, eine Autotest-Suite, angenommen ein JUnit, PHP-Unit oder was auch immer ihr für euer Testing verwendet, wird in einer definierten Umgebung aufgebaut, durchgeführt, die Ergebnisse aufbereitet und euch zurückgegeben. Und das Ganze wird reduziert auf Build-Fail oder Build-Success und abhängig davon sind weitere Schritte möglich. An ein Jenkins oder GitLab CI hinten dran könntet ihr zum Beispiel eine Packaging-Software wie den Open Build Service anschließen, die basierend darauf zum Beispiel nur neue Pakete ins Repository bringt, wenn der Build auch geklappt hat und alles, was an irgendeiner Stelle entweder beim Build oder bei den Tests verdächtig war, generiert nur eine Mail an den Entwickler, hier, kaputt, mach mal. Und kein kaputtes Paket im Distributionskanal. Gut. In der Enterprise-Version gibt es dann auch noch eine Möglichkeit, den Status eines Merge-Requests für die Builds zu verwenden. Aber kann ich jetzt hier nicht zeigen. Ja, gut. Wer verwendet GitLab? Viele große Unternehmen. Aus Deutschland vielleicht auch SAP genannt. Bitte? SAP verwendet auch GitLab. Je nachdem, in welcher Abteilung ist, SAP hat sowohl das GitHub Enterprise, aber je nachdem, in welcher Abteilung ist, weil da sehr viel Kosten dran hängen, ja, die haben beides. Und ist dann wahrscheinlich eine Frage, welcher Manager mit wem Golf spielen geht. So. GitLab-Projekt gibt es jetzt seit 2011. Es gibt ein, wie genannt, so ein Open-Core-Modell, das heißt, es gibt einen Kreis von Features, die der Enterprise-Edition vorbehalten sind, aber der Schwerpunkt des Projekts ist quelloffen und frei. Es gibt eine Release-Policy, die dazu führt, dass man innerhalb weniger Monate komplett hinterher ist. Also es gibt sehr viele, sehr kleinteilige Releases auf einem sehr knappen Zeitplan. Ich glaube, im Moment ist es monatlich, wie neue Versionsnummern herausbekommen. Und das Ganze macht es zu so einem Moving Target, weil ständig werden Libraries rausgeschmissen oder durch neuere Versionen ersetzt. Ständig kommen Features hinzu oder werden auch kurzfristig entschieden, dass sie in der nächsten Version vielleicht nicht mehr vorhanden sind. Um sowas aktiv betreiben zu können, braucht man natürlich ein bisschen drumherum. Und dazu bietet GitLab verschiedene Varianten ein. Es gibt einmal die sogenannten Omnibus-Packages. Das sind so Blobs, die lädt man sich herunter auf ein sauber installiertes Betriebssystem, Ubuntu, Red Hat, je nachdem, was man möchte, und führt die aus. Und die installieren alles, was für das GitLab gebraucht wird. Alle Abhängigkeiten, alle Konfigurationen dazu gibt dann mit drei Befehlen hat man da innerhalb weniger Minuten ein einfaches GitLab-System aufgesetzt. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, das Ganze gibt es auch auf Basis von Docker. Es gibt Docker-Module, die man ähnlich verwenden kann. So kann man das Ganze vielleicht auf Betriebssystemen betreiben, die von den Entwicklern ein bisschen vernachlässigt wurden. Und wir haben das Spiel auch mal gemacht und haben das Ganze packaged als RPM für SLES. Das war Arbeit, das hatte Sinn, das hat auch jemand bezahlt, aber das würdet ihr wahrscheinlich nicht machen wollen. Ja, jetzt wollen wir nochmal kurz vergleichen. Es gibt diesen ganz klassischen, herkömmlichen Git-Workflow, den man mit seinem nackigen Git-Repo verwendet und es gibt den Workflow, den ihr von GitHub her kennt und den wir in GitLab so ähnlich verwenden wollen. Also, ganz klassisch, Projekt X hat ein Git-Repo irgendwo im Internet. Wir wollen irgendwas an dem Quellcode machen. Was machen wir? Wir holen uns das Repo herunter, Git clone, gehen Kaffee trinken, je nachdem, wenn es ein großes Repo ist, kann das dauern. Dann legen wir einen Branch für das Feature an, das wir ändern wollen. Vom Master oder von der produktiven Version, je nachdem. Machen die Änderungen lokal auf unserer Festplatte, in unserem Lieblingseditor, in diesem Branch. Checken den ein. Bauen eine saubere History, damit man sich nicht schämt, wenn man das Ganze veröffentlichen muss. Und letztlich werden die Patches entweder im Patch-Format oder irgendwie anders upstream geschickt, per Mail oder wie auch immer. Das ist so ganz klassisch verteiltes Arbeiten mit Git. Und oder wenn man Schreibrechte hat, kann man es auch an den jeweiligen Upstream pushen. Das wollte ich jetzt ein bisschen ausklammern. Und derjenige, der diese Änderungen empfängt, muss diese Diffs dann bewerten, muss sie einspielen oder nicht, muss dir zurückmelden. So geht das aber nicht. Das ist nicht nach unseren Coding-Standards oder hier hast du einen Fehler gemacht oder das baut überhaupt nicht. Und dieser manuelle Prozess, wie man es vor ein paar Jahren noch hatte, ist natürlich sehr zeitaufwendig, fehleranfällig und macht halt keinen Spaß, weil es sehr viel Arbeit erfordert. Oder wenn wir den anderen Weg gegangen wären, wir sind in einem Projekt, verschiedene Leute haben Schreibrechte, dann kann derjenige entweder das Ganze in das Projekt pushen oder nicht. Aber dann fehlt wieder die Kontrollinstanz, derjenige, der draufschaut, ob das so auch alles zusammenpasst. Dann haben wir den Workflow, wie wir ihn bei GitHub kennen oder bei GitLab auch. Wir haben Accounts auf irgendeiner zentralen Plattform. Wir legen unseren eigenen Fork an von dem Projekt unter unserem eigenen Namensraum. Wir haben also unter unserem persönlichen Namen eigenen Namensraum, unter dem wir eine Kopie des Projektes anlegen. Auf diese eigene Kopie haben wir Vollzugriff. Mit der können wir machen, was wir wollen. Wir können weiteren Personen Zugriff geben. Wir können Branches beliebig anlegen. Wir können auch mit dem ursprünglichen wieder synchronisieren. Und wenn wir fertig sind, wenn wir unser Feature so weit entwickelt haben, dass wir es zurückgeben wollen, machen wir den sogenannten Merge-Request oder Pull-Request. Das ist jetzt je nach Produkt. Damit signalisieren wir dem Besitzer des autoritativen Repositories, also der Kopie, die alle sich angucken, ich habe hier was, ich würde dir das gern integrieren. Derjenige hat jetzt online in seinem Browser die Möglichkeit, den Change anzuschauen, die Änderung zu kommentieren, vielleicht zu sagen, so und so hätte ich das aber gern noch anders oder was hast du dir dabei gedacht, das musst du noch dokumentieren, sonst verstehe ich es nicht. Und irgendwann hat er die Möglichkeit, diesen Pull-Request oder Merge-Request zu akzeptieren, dann wird er automatisch in das Projekt gemerged oder zurückzuweisen, dann ist die Sache erledigt. Gut, diesen Prozess kennen wir. Bei GitHub hat das bestimmt auch jeder schon mal gemacht. Wie sieht das Ganze bei GitLab aus? Wollen wir mal ein bisschen vorführen. Wir haben hier ein User Audrey Owner angemeldet, der besitzt ein Projekt. Ja, genau. Der besitzt ein Projekt, also der hat in einem Projektnamensraum ein konkretes Projekt und jetzt hat ein anderer User den Wunsch, nennen wir ihn mal Committer, der hat den Wunsch, an diesem Projekt eine Änderung zu machen. Geht also in den Projektnamensraum, also in das autoritative Repository und er möchte einen Fork von diesem Projekt machen. Drückt auf den Knopf. Sieht gleich aus. Tatsächlich, wir sehen es hier an der URL. Das ist jetzt aber seine persönliche Kopie von diesem Originalprojekt. Auf dieser persönlichen Kopie hat er volle Schreibrechte. Wollen wir irgendwas Triviales machen? Wir ändern mal was am README. Und das können wir direkt online machen. Wir müssen nicht erst das gesamte Repository auf den PC herunterladen. Wir können direkt online eine Änderung einfügen. Und natürlich Commit Message. Direkt online die eigene Kopie dieses Repositories bearbeiten. Und wir haben nun die Möglichkeit, diese bearbeitete Version mit einem Request dem Besitzer des Originalrepositories bekannt zu machen. Und der kann dann entscheiden, ob er dies integrieren möchte oder nicht. Wir wollen von unserem Home-Repository in das offizielle Repository, und hier haben wir auch die Möglichkeit, den Branch anzugeben, einen Merge-Request erstellen. Wir haben jetzt natürlich die Möglichkeit, zu begründen, was wir da gemacht haben und warum das Upstream gehen sollte. Wir hätten die Möglichkeit, einem konkreten Benutzer in diesem Projekt diese Nachricht zuzustellen und der Committer hat an dieser Stelle jetzt schon dem Besitzer des Master Repositories erklärt, hier ist meine Änderung, mach damit, was du möchtest. Jetzt wollen wir mal die Rolle wechseln, jetzt gehen wir mal als der Besitzer des Repositories rein und in unserer Liste der Merge-Requests taucht natürlich dieser jetzt gerade auf. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, eine Diskussion, die nachvollziehbar ist für die weiteren User, mit diesem Committer zu führen. Wir können uns die Changes ansehen. Hier sehen wir also so einen farbig markierten Div. War ja jetzt eine triviale Sache. Die Liste der Commits, die dazu gehören, also ein Merge-Request kann natürlich auch eine längere Liste von Commits umfassen. Und wir haben jetzt auch die Möglichkeit, diesen Merge zu akzeptieren. Und damit ist diese Änderung jetzt in dem Master-Repository und der nächste, der sich das Ganze herunterholt, hat diese Änderung inkludiert. Das ist eine Möglichkeit, damit zu arbeiten. Und an dieser Stelle würden jetzt natürlich sämtliche Checks und sämtliche Hooks, die an dem Master Repository dranhängen, auch auf dieses angewendet werden mit. Gut. Wie funktioniert die Zugriffs... Gern. Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit schon, auch mit einem Hook, also es gibt ja auch Pre-Commit-Hooks, es gibt ja nicht nur die Post-Commit-Hooks, sondern auch die Pre-Commit-Hooks, es gibt schon die Möglichkeit, anhand bestimmter Kriterien, die man frei definieren kann, in einem Skript zu sagen, wenn das nicht durch den Linter, durch den Code-Checker durchläuft oder je nachdem, welche Sprache man verwendet, Tidy oder was auch immer, dann wird es automatisch abgelehnt, die Möglichkeit gibt es. Oder solche Möglichkeiten gibt es. Aber generell, an einer bestimmten Stelle hört die Automation immer auf. An einer bestimmten Stelle muss immer ein Mensch bewerten, ist diese Änderung für das Master Repository sinnvoll oder nicht? Ist das das, was ich in meinen produktiven Zweig aufnehmen möchte oder nicht? Das kann am Ende kein Automat abnehmen. Man kann viel offensichtlichen Müll aussortieren, aber diese Hooks zu schreiben macht auch Arbeit. Das muss man bedenken. Ja, gut. Wie funktioniert generell die Zugriffskontrolle bei GitLab? Auch ähnlich wie bei GitHub. Das heißt, wir haben einen SSH-Key, den wir auf die Plattform einbringen, ein SSH-Public-Key und anhand dieses SSH-Public-Key authentifizieren wir uns gegenüber dem GitLab-Server. Anhand dieses Public Keys erkennt der GitLab-Server, von welchem User der Commit kommt, kann das Ganze intern zuordnen und kann auch prüfen anhand seiner Datenbank, hat dieser User überhaupt das Recht, auf dieses Repository zu committen oder nicht? Zu pushen oder nicht? Das ist, sag mal, die Client-Seite davon. Auf der Server-Seite haben wir ein abgestuftes Rechtemodell mit verschiedenen Rollen. ganz unten gibt es den Gast, der ein Repository des Wiki sieht und kommentieren kann. Und ganz oben gibt es natürlich den Owner des Repositories und dazwischen verschiedene Stufen, die zum Beispiel nur lesend oder nur lesend und schreibend auf ein Repository Zugriff geben. Der eigentlich präferierte Arbeitsmodus ist aber tatsächlich, dass möglichst wenig Leute echte Schreibrechte auf ein Repository bekommen, sondern dass man mit so einem Fork, Edit, Merge-Modell arbeitet. Das ist eigentlich das Präferierte, weil man da die Qualitätssicherung immer mit drin hat. Gut. Ja, das hatte ich schon gesagt, also sowohl für das Ticket, also für das Issue-Tracking als auch für das Wiki gibt es sowohl eine interne Lösung als auch eine API zu externen Produkten. Und als Beispiel ist ja halt genannt ein Dead Code Detector, der feststellt, sind in meinem Commit irgendwelche Funktionen, die an keinerlei Stelle verwendet werden, oder ein Test-Coverage-Tool, das schaut, gibt es Codezweige, die nicht von Tests abgedeckt sind. Das ist aber dann im Wesentlichen Aufgabe der CI-Umgebung, das tatsächlich alles durchzuführen. GitLab ist nur die Stelle, die das Kommando rausgibt. Jetzt ist was da, tu was damit. Gut. Natürlich gibt es auch einen Administrator, der verwaltende Aufgaben hat. Und je nachdem, wie man GitLab betreiben möchte, kann es sein, dass man diesen administrativen Account eigentlich nie anfasst. Weil typischerweise, wenn man eine größere bestehende Installation hat, dann hat man irgendwo einen LDAP mit einer Benutzerbasis, ob das ein Active Directory ist oder ein Open LDAP, und man möchte diese Benutzerbasis integrieren. Die Zuordnung von Benutzern zu Projekten erfolgt aber in der GitLab-Datenbank. Das heißt, ja? Der GitLab CI ist also von Haus aus dafür entwickelt, mit GitLab verwendet zu werden. Er hat nicht den gesamten Funktionsumfang und alle Plugins, die es für Jenkins schon gibt. Ist auch wesentlich jünger. Und sein primärer Einsatzzweck ist eben wirklich die Kopplung mit GitLab. Dass man aus einer Userbasis, ohne nochmal dasselbe Backend dran zu programmieren, direkt reinkommt. Dass man ein Single Sign-On quasi von Haus an, das kann man mit Jenkins alles auch haben. Aber dann muss man es eben machen. Dann muss man es konfigurieren und das GitLab CI ist also die CI-Lösung, die für GitLab von Haus aus vorgesehen ist. Ansonsten, je nach Einsatzzweck, kann es durchaus sinnvoll sein, doch lieber einen Jenkins zu nehmen, zum Beispiel, wenn man da schon eine Toolbasis hat, wenn man da schon Tests für gebaut hat und so weiter, dann würde ich den Jenkins nicht wegschmeißen und sagen, oh, das ist aber schön integriert. Ja, von den Entwicklern her wird GitLab primär unterstützt auf Ubuntu. Wie gesagt, diese Omnibus-Pakete, wo es dann auch so Chefrezepte gibt, die Versionsupgrades vornehmen und die Konfiguration vornehmen, gibt es auch für RHEL und Debian und einige andere. Aber im Prinzip, wenn man genug Arbeit reinsteckt, läuft es auf allen Linux-Systemen, die so verfügbar sind. Omnibus. Wie der Bus. Ja, lateinisch für jedermann. Die solltest du über die Webseite auch ganz schnell finden. Warte. Achso, ich habe jetzt hier kein Internet konfiguriert. Vielleicht habe ich es hinten in den URLs noch drin, wenn wir dann durch sind. Hier also nochmal ein Überblick über das Dashboard. Man sieht hier also eine Liste von Commits. Und in der Regel werden in den Bildschirmen, in denen man ankommt, wenn man erstmalig sich einloggt, auch die Schritte erklärt, die man tun muss, um ein Projekt auszuchecken. Also hier, ich weiß nicht, ob es gut erkennbar ist am Beamer, wenn man tatsächlich doch mal die Syntax vergessen hat, der entsprechende Git-Clone-Befehl für genau dieses Projekt, auch die Schritte, ein leeres Repository anzulegen, werden da erklärt. Ja. Gut. Ich würde sagen, bevor wir es dann rund machen, gibt es vielleicht noch ein paar Fragen zum Thema? Vielleicht. Ja, er hat gefragt, wie ich das mit den IDEs verwende, wenn ich es richtig verstanden habe, die ich auf meinem Desktop habe. Man ist natürlich nicht gezwungen, online zu editieren. Es ist durchaus möglich, wenn man im Qt Creator zum Beispiel das Git-Plugin hat, dass man dann eben Sachen auscheckt, aber man checkt dann eben aus seinem eigenen Branch aus, nicht Branch, sondern aus seiner eigenen Kopie. Das heißt, wenn ich an einem Projekt arbeiten möchte, dann würde ich meinen eigenen Fork erstellen und in dem IDE, das ich zur Verfügung habe, das hat ja in der Regel eine Git-Integration, die URL von meinem eigenen Fork von dem Projekt verwenden. Da würde dann die Integration ganz normal arbeiten. Das heißt, auch wenn ich speichere und sage, das ist ein Commit, das Ganze hochpushen. Und an der Stelle, wo ich sage, mein Feature ist fertig, an der Stelle gehe ich dann in das GitLab hinein und sage Merge Request. Und an der Stelle ist es dann nicht mehr Aufgabe der Projektverwaltung. Zurzeit nicht. Also zurzeit, es gibt da einen offenen Feature-Request und wenn das jemand bezahlt, wird sicher auch irgendwann gebaut. Aber im Moment ist es so, ich habe entweder Benutzername, Projektname oder ich kann auch sogenannte, ich kann auch Projektnamen vergeben, unter denen dann verschiedene Git-Repositories sind. Aber man hat immer maximal zwei Ebenen zurzeit.
Mhm. Moment mal. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage, kann ich mit der Web-Oberfläche meine Git-Projekte auch den Quelltext durchsuchen? Also Volltextsuche durch den Quelltext, geht es?
Ja. Muss mal schauen, ob ich es installiert habe. Aber normalerweise, ich kann hier oben sowohl mit der Suche, sowohl auf Projektebene, also nach Metadaten des Projektes suchen, als auch, wenn ich in einem konkreten Projekt drin bin. Na gut, das ist jetzt keine besonders sinnvolle Suche. Hier jetzt Dateien innerhalb des Projektes zu durchsuchen. War das das, was du sehen wolltest?
Ja. Okay. Die zweite Frage ist, wie aufwendig ist es eigentlich, GitLab zu installieren?
Ja, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen. Die einfachstmögliche Installation mit so einem Omnibus-Paket ist in 5 Minuten erledigt. Das sind 3 Befehle und ein bisschen Download. Damit hat man eine Installation, die so für den Einstieg und zum Testen und zum Probieren in einem kleinen Kreis durchaus geeignet ist. Wenn ich das Ganze produktiv betreiben möchte, muss ich dann irgendwann aber doch tatsächlich an die Konfigurationsdateien ran, muss die Schnittstellen sauber definieren, muss vielleicht auch das Sizing von dem Redis-Server, der dahinter steht, richtig einstellen. Dann ist man eher mit ein paar Stunden dabei. Wenn ich das Ganze packagen will, um es auf einer Distribution zu betreiben, was weiß ich, irgendeine Enterprise-Distribution in vielleicht einem abgeschotteten Bereich, dann bin ich im Bereich von so 10 Tagen. Also es ist schon, je nachdem, was jetzt mit Betreiben gemeint ist, das einfache Loslegen und Ausprobieren ist wirklich eine Sache von Minuten. Es gibt natürlich, Na, ein SVN-Frontend gibt es nicht. Was es gibt, ist die Möglichkeit mit Git SVN, das ist ein Tool, das mit GitLab jetzt nichts zu tun hat, einen bestehenden SVN-Server so anzusprechen, als wäre er ein Git-Server. Und dann hat man ein lokales Git-Repository, kann da arbeiten, wie wenn es Git wäre, und hinten raus passieren aber SVN-Befehle. Das ist für die Migration zum Eingewöhnen ganz gut. Dann gibt es Tools zum Konvertieren von Projekten aus SVN in Git. Und schließlich gibt es bei GitLab auch die Möglichkeit, aus einem bestehenden online verfügbaren Standalone-Git-Repository, das man im Projekt schon hatte, einen Import in das GitLab zu machen. Aber andersrum, arbeiten wie SVN und hinten dran aber Git, da kenne ich nichts. Ich hatte auch noch nie den Wunsch. Ich würde den Rechten von euch beiden zuerst. Ich weiß nicht, wer schneller war. Ja. Ja. Also ich kenne es nicht im UI integriert. Ich kenne das, wie gesagt, es gibt SVN to Git heißt es. Das ist ganz hat mit GitLab nichts zu tun, geht auch mit dem ganz normalen Git. Dieses SVN to Git hat irgendwie ganz paar Schalter, also ein bisschen reinlesen muss man schon, damit man es richtig macht, damit man auch das bekommt, was man will, nämlich die Umwandlung der SVN-Zweige in Branches und so weiter. Und in einem zweiten Schritt würde man dieses Repo einfach importieren. Das geht dann wieder über das UI. Kann ich dir nur teilweise beantworten. Ich muss sagen, ich selber habe die Enterprise-Version nicht im Einsatz. Ein wichtiges Extra-Feature ist, dass in der Enterprise-Version die Zuordnung von Usern zu Gruppen auch aus einer LDAP-Quelle kommen kann. Während in der Community-Edition man zwar die User aus dem LDAP ziehen kann, also welche Benutzer mit welchem Passwort habe ich in meinem System, aber die Zuordnung zu Projektgruppen ist nicht auf Basis von LDAP möglich, sondern muss entweder über Hooks, die es im System gibt, über ein externes Tool, das man schreiben müsste, aus irgendeiner Datenquelle holen kann, oder man muss es eben von Hand im UI konfigurieren. Das ist ein wichtiger produktiver Unterschied. Dann gibt es in der Enterprise-Version verschiedene Integrations-Plugins für andere große Industrielösungen. Also was wir von Haus aus schon haben, die Jira-Integration, sowas Ähnliches gibt es für andere bestehende Produkte auch, aber dann eben nur in der Enterprise-Version. Aber die Frage nach den Kosten, nach der Lizenzierung und so weiter, Enterprise-Version, kann ich dir nicht beantworten. Da müsstest du dich mal an die Firma dahinter wenden. Ja, schauen wir mal. Das kommt jetzt wieder darauf an, wie du es installiert hast. Dieses Omnibus-Paket, was man so als Starter verwenden kann, das ist, wenn man es oft genug macht, schmerzfrei updatebar. Das heißt, man macht erst sein Basisbetriebssystem, beispielsweise Ubuntu, da macht man so ein Aptitude-Update oder was auch immer man da zurzeit tatsächlich verwendet als Update-Frontend, und danach lädt man das neueste Omnibus-Paket runter und führt noch so einen Reconfigure-Befehl aus, damit die ganzen Chef-Skripte neu angewendet werden. Und eigentlich sollte es das sein. Je mehr das GitLab integriert ist in bestehende Lösungen im eigenen Unternehmen, je mehr Handarbeit drin steckt, desto weniger klappt es. Okay, aber da möchte ich lieber nicht so in die Tiefe gehen an der Stelle. Ist das okay als Antwort? Kann man versuchen. Also es kommt, das wird jetzt sehr speziell, das ist die Frage, welche gemeinsame Datenhaltung hat man oder synchronisiert man irgendwas? Da müsste man jetzt länger drüber reden, wie du es genau vorhast. Aber prinzipiell ginge das schon. Man müsste dann allerdings auch den Redis-Server, also der Key-Value-Store, zum Beispiel aus diesem Server rausziehen und irgendwo als Single Point of Failure leider, oder man macht den halt auch hochverfügbar, geht auch, aber wird dann nochmal aufwendiger. Also die Dienste, in denen eigentlich die Daten stecken, die müsste man dann aus der VM rausziehen, in der das eigentliche GitLab läuft. Und das ist nicht das Standard-Setup. Okay.
Hier ist noch eine Frage. Sie haben vorhin erzählt, dass GitLab eine eigene Steuerung über Git quasi ein bisschen drüber stülpt. Das heißt, dass der Workflow so etwas verändert wird. Inwieweit kann man dort den Workflow anpassen auf die eigenen Gegebenheiten?
Ist halt eine Frage, wie man es konfiguriert. Man kann natürlich auch einfach sagen, alle User haben Schreibrechte auf ein Repository und kann auf dieser Basis jeden anderen eigenen Workflow implementieren. Und dann hat man einfach nur ein online gehostetes Git für eine begrenzte Anzahl von Usern und macht sich seine eigenen Regeln, wie man damit arbeitet. Aber das, was von der Software her vorgesehen ist, ist das, was ich vorgestellt habe.
Wie viel von GitLab funktioniert noch, wenn der Nutzer kein JavaScript aktiviert hat? Also gibt es da irgendwie eine zugängliche Version von den wesentlichen Funktionen oder funktioniert dann gar nichts mehr?
Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ist halt die Frage, kommt die Frage daher, dass man aus irgendwelchen Sicherheitsbedenken das JavaScript deaktiviert oder weil man einfach ein Endgerät hat, das es nicht kann? Weil ich habe es noch nicht probiert. Also ich kann da nichts versprechen. Hier ist noch eine Frage.
Ja. Kann man das Mikro mal in die Mitte geben?
Ich hätte noch eine Frage, die so in die Richtung der Workflow-Frage ging, die wir gerade schon gehört haben. Ist irgendwie geplant, noch andere Review-Prozesse zu unterstützen, wie zum Beispiel, dass ich einfach für einen Commit den Review anfordern kann, ohne dass ich dafür eine Branch anlegen muss und einen Pull-Request erzeugen muss?
Da ist mir nichts bekannt.
Okay, gut, danke.
Ja, danke schön. Gibt es noch weitere Fragen?
Ich glaube, die Leute haben jetzt Hunger.
Genau. Dann herzlichen Dank an alle vier Vortragende. Damit möchte ich die Session für den Vormittag heute beenden. Wünsche allen einen guten Appetit.